Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Herzlich willkommen. Kida Ramadan kennen wir ja alle vor allem als Mafia-Boss. Die Serie Four Blocks hat sein Schauspieler-Image in dieser Gangster-Rolle zementiert. Doch da will er endlich raus, und zwar mit Hilfe einer deutschen Version der britischen Comedy-Serie Extras. Die startet heute.
Ich hatte einen Weltstar markiert.
Du willst jetzt nach London fliegen?
Ja, Risiko, scheiß drauf.
You wanna remake my show Extras in German for German people? Yes.
The small stars in Germany was playing the big German genius. That's the idea.
Ich wäre dabei.
Hast du 200.000, Bruder?
Mama, komm hier nicht damit.
Er macht das Geld, ich mach die Kunst.
German Genius. Deutsche Schauspieler spielen sich selbst am Filmset nach dem Vorbild von Ricky Gervais' Extras, in der berühmte Hollywood-Stars eben das tun. Also eine Parodie auf die Filmbranche insgesamt. Stellen sich zwei Fragen. Funktioniert das hierzulande und ist das witzig? Unser Filmkritiker Jochen Werner hat sich German Genius angeschaut. Hallo.
Hallo.
Ja, geht denn die Idee auf? Also schafft Kida Ramadan, was er sich da vorgenommen hat?
Na, also zunächst mal scheitert ein direktes Remake hier schon daran, dass es im deutschen Film einfach keine Stars gibt, die groß genug sind, damit dieses Konzept der Selbstparodie auch wirklich aufgeht. In Extras treten halt wirklich Weltstars auf, wie David Bowie, Kate Winslet, Daniel Radcliffe oder Samuel L. Jackson, die sich selber da auch mit ganz viel Freude durch den Kakao ziehen. Und das hat dann durch diese internationale Berühmtheit auch genug Resonanzraum, um überhaupt diesen Kontrast zum eigenen Image erst herzustellen. Mhm. In German Genius treten zwar auch jede Menge bekannte Gesichter aus dem deutschen Film auf, aber die Serie ist dann zum Glück doch schlau genug, um zu wissen, dass Frederick Lau nicht Orlando Bloom ist und Tom Schilling nicht Daniel Radcliffe, und macht dann dieses vermeintliche Problem gleich mit zum Thema und damit dann auch zur Zielscheibe von dem Spott, der da gegen das komplette deutsche Filmbusiness ausgeteilt wird. Das ist eigentlich schon mal ein guter Anfang, weil man damit direkt klarstellt, dass man auf dieser Ebene der selbstreflexiven Meta-Comedy schon mal direkt einen Schritt weiter gedacht hat.
Und wie verändert diese Einsicht die Serie dann, also ohne echte Stars gewissermaßen?
Ja, also Kida und sein Co-Produzent Marius, der wird gespielt von Detlef Buck, der auch einer der beiden Regisseure von German Genius ist, neben Junaid Kaya. Und der spielt sich als einziges bekanntes Gesicht da nicht selber, sondern eine fiktive Figur. Also Kida und Marius überlegen sich dann, was es denn stattdessen für wirklich bekannte Deutsche gibt und landen dabei dann nur in der Vergangenheit, also bei Goethe, Beethoven oder Einstein.
Wie immer, also bei den deutschen Dichtern und Denkern.
Genau, und Kostümfilm und Hochkultur gehen ja im deutschen Kino sowieso immer. Deshalb wird dann das Konzept dahingehend überarbeitet, dass jede Episode am Set eines fiktiven deutschen Historienfilms spielen soll, wo dann die kleinen deutschen Stars die großen deutschen Genies spielen. Und Kida dann eben immer in einer Komparsenrolle am Rand auftritt, so wie eben Ricky Gervais in der Originalserie Extras auch. Deswegen steht er dann im Abspann der einzelnen Episoden auch immer noch mit so Rollennamen wie Goethes Assistent Abdullah. Also irgendwie eine auf eine schöne Weise bescheuerte Idee, die dann erstmal, wenn die Erzählung sich dann in Richtung der ersten Probeaufnahmen bewegt, auch viel Raum aufmacht, um sich eben über diese deutsche Obsession für bedeutungsschwere, staatstragende Historienschinken lustig zu machen.
Ja, und dann sehen wir da Frederik Lau als Goethe, Anne Ratte-Polle als Marlene Dietrich, Olli Schulz als Kaiser Wilhelm II.
Attentat auf den Kaiser! Explosion 2!
Ich mach das einmal! Ich mach ein Take! Ein Take mehr nicht!
Du musst einfach auf das vertrauen, was du kannst.
Oh. Ich hab null Respekt! Kotzt mich an, echt! Kotzt mich an!
Hat jemand einen Scheißebeutel da?
Ja, Jochen Werner, macht das Spaß?
Na, also das Konzept erstmal geht eigentlich nie wirklich auf, weil es eben von vornherein ein total bescheuertes Konzept ist. Aber das Schöne ist, dass das alle Beteiligten auch wissen und dass es dann eben auch genau dieses stetige Weiterdrehen auf dieser selbstreflexiven Meta-Reflexionsspirale ist, das dann auch immer offener zum Thema wird. Und genau das damit zu spielen, ist dann das, was am Ende in German Genius wirklich Spaß macht. Und ja, vor allem, dass die Serie dabei auch nie so richtig stehen bleibt, sondern dass sie eigentlich immer, wenn man denkt, man hat das Konzept jetzt begriffen und es erschöpft sich dann vielleicht auch ein bisschen über diese 8 Episoden, immer dann geht das doch nochmal einen Schritt weiter. Und am Ende ist es dann doch auch ein ganz treffender, satirischer Kommentar auf die Produktionsbedingungen und vor allem auch auf die Fallstricke der Stoffentwicklung im deutschen Filmbusiness.
Ja, und die sind ja wirklich häufig Thema von Debatten. Es gab vor kurzem einen Aufruf von mehreren hundert jungen Filmschaffenden mit dem Titel Angst, Essen, Kino auf, in dem genau ja, das thematisiert wird. Also die Angst vor dem Risiko und diese Förderbedingungen, wo dann jeder Stoff durch viele Hände geht, solange bis ihm dann eigentlich alles, was vielleicht mal originell oder innovativ war, ausgetrieben wird.
Genau, und das ist wirklich ein sehr schöner Anknüpfungspunkt auch für diese Serie, weil eigentlich genau das der Erzählbogen ist über diese 8 Episoden. Also die Frage, wie kommt es, dass im deutschen Film etwas, was ursprünglich mal eine mehr oder weniger lustige, frische, selbstironische Idee war, am Ende immer darauf hinausläuft, dass Volker Schlöndorff in Babelsberg ein Leni Riefenstahl-Biopic dreht. Also was sind da für Zwischenschritte auf diesem Weg, die dazu führen, dass sich Filmprojekte von einer Idee, die erstmal alle gut finden, bis zur Produktion derart verändern, dass das Ergebnis nicht mehr wiederzuerkennen ist und dass am Ende so oft dieselbe graue, bleischwere Masse rauskommt?
Ja, gute Frage. Welche Schritte sind denn das hier?
Also es fängt erstmal damit an, dass verschiedene Leute da als RegisseurInnen, ProduzentInnen oder Showrunner eingebracht werden, die dann jeweils vor allem ihre eigenen Eitelkeiten ins Spiel bringen und dann auch von der Redakteurin, die das Projekt betreut, eigentlich immer nur bestärkt werden, egal wie bekloppt die Idee ist. Also da steht das dringende Bedürfnis im Zentrum, unbedingt ein publikumswirksames Gesicht oder einen Namen zu haben, um das Projekt dann verkaufen zu können, völlig egal, welche Auswirkungen das auf das Ganze hat. Und daraus werden dann immer so kleine komödiantische Miniaturen entwickelt in den Episoden.
Zum Beispiel?
Na, Tom Schilling tritt zum Beispiel auf als ein größenwahnsinniger Regiedebütant, der vom ganz großen Kino träumt und ohne Rücksicht auf Verluste dann ein riesen Blockbuster-Set auffährt. Heike Makatsch wird in einen Blackhanding-Skandal verwickelt, als ein weißer Stuntman mit bemalten Händen einen schwarzen Schauspieler dubeln soll, der Beethoven spielt. Und schließlich übernimmt Maria Furtwängler dann die komplette Produktion und drängt Kida, der das ganze Projekt ja erst angestoßen hat, komplett raus, während sich dann wiederum andere als Opportunisten erweisen, im richtigen Moment Ja und Amen sagen und dann halt auch Karriere machen in diesem deutschen Filmproduktionssystem. Also der Weg des Stoffes von der mehr oder weniger frischen Idee bis zur bleiernen Standardware geht durch diverse Narzissmen und Opportunismen durch.
Okay, das hört sich auf jeden Fall ja witzig und reflektiert dann, wobei die Idee selbst, ja, also ein Remake von einer 20 Jahre alten britischen Comedy-Serie zu machen, ja auch nicht so ja, frisch und innovativ ist, oder?
Das stimmt. Und ich finde, das macht das Projekt eigentlich noch mal ein Stück weit sympathischer. Dass es eben auch nicht diese ja vom Meisterwerk aufs Mittelmaß heruntergedummt Erzählung ist, die wird dann ja selber schon wieder leicht klischeehaft, sondern dass es eigentlich um eine gar nicht mal so revolutionäre und gar nicht so besonders originelle Idee geht. Und selbst die wird so lange durch diese ganzen Instanzen durchgeschliffen, bis am Ende nur noch grauestes Mittelmaß übrig bleibt. Und das ist dann eigentlich auch ein sehr klassischer, ein sehr konsequenter komödiantischer Ansatz, den Kida Ramadan und die Regisseure da verfolgen, weil prinzipiell die Dummheit hier erstmal auf alle Beteiligten verteilt ist. Also das ist keine Geschichte von einem irgendwie heroischen Kampf von künstlerischen Revoluzern, die mit ihrer total innovativen Idee am System scheitern, sondern es sind eigentlich alle Protagonisten hier irgendwie auch die Zielscheibe. Und das ist die Geschichte einer eher etwas doofen Idee, die aber im Produktionsprozess dann immer noch ein Stück weit dümmer wird, bis sie sich am Ende eigentlich in ihr Gegenteil verkehrt und damit vielleicht auch ein Stück weit zur Kenntlichkeit verzerrt wird.
Das klingt kompliziert, aber clever vom Konzept her. Nur die Frage, macht es dann wirklich Spaß beim Zuschauen? Also funktioniert die Komik? Versteht man das alles? Trägt das über die gesamte Länge?
Ein bisschen wechselhaft, würde ich sagen. Also ja, es macht über weite Strecken schon Spaß und das liegt auch stark an der Spielfreude von eigentlich allen Beteiligten. Also die Gaststars haben meist doch spürbare Freude daran, sich auch selbst zu parodieren, gerade da, wo sie die eigenen Eitelkeiten mal so richtig überspitzen können. Und aber insbesondere Kida Kadri Ramadan ist in der Hauptrolle schon ziemlich fantastisch und zwar gerade dadurch, dass er sie eigentlich relativ zurückgenommen spielt. Also das ist schon dezidiert gegen das eigene Image aus 4 Blocks, das Image als harter Kerl gespielt, aber auch nicht so aufdringlich gegen den Strich gebürstet, wie sowas dann auch leicht mal wird, sondern das ist einfach eine sehr weiche, entspannte, schluffi Performance.
Also anschauen.
Ich würde sagen, ja, also schon wegen Ramadan, der hier wirklich so das Herz im Zentrum der ganzen Serie ist. Ohne seine Präsenz wird das wahrscheinlich alles auseinanderfallen, weil die Episoden dann auch mal besser und mal schwächer sind und das Ganze im Mittelteil auch durchaus ein paar Längen hat und sich hier und da wiederholt. Aber insgesamt trägt das schon ganz gut über diese 8 Episoden und findet dann eben am Ende auch zu einem so überzeugenden Schluss, dass man German Genius dann doch als eine geglückte deutsche Comedy-Serie betrachten kann.
Immerhin, also lohnt sich und vor allem natürlich für Ramadan-Fans. Startet heute German Genius, eine Sky-Serie im Streamingdienst. Also Jochen Werner hat uns die Hintergründe erzählt. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Gestalten. Architektur und Design.
Das authentische, künstlich kreieren. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber Stadtentwicklung funktioniert auch so. Also irgendeine exotische Kulisse oder eine Zwischennutzung schafft es dann ästhetisch tatsächlich in den Mainstream. Zum Beispiel Streetfood. Wenn es nicht zu teuer oder zu abgehoben ist, dann kann das schon authentisch wirken und vor allem natürlich schmecken. Kompressor-Reporterin Marietta Schwarz hat sich den Manifesto Food Hub am Potsdamer Platz mitten in Berlin angeschaut. Ein tschechischer Entwickler versucht da, dieser zugigen Architektur ein urbanes Gastro-Erlebnis einzuhauchen.
Streetfood erobert seit vielen Jahren die Städte. Brachliegende Flächen, alte Markthallen, sogar Parkgaragen verwandeln sich temporär oder dauerhaft in experimentelle Gastroorte, an denen man von Stand zu Stand zieht und sich durch die Geschmackserlebnisse der Welt isst. Initiiert haben es meistens passionierte Menschen, die selbst gerne kochen, Mut zum Risiko beweisen und das mit Gleichgesinnten teilen. Die Markthalle 9 in Berlin ist so ein Beispiel. Vor 12 Jahren in einer Markthalle der Jahrhundertwende gegründet und seither ein Treffpunkt für Kiezbewohner, urbane Hipster und Touristen. Carina Reckers aus dem Team liebt das Gewusel, ist beim Gang durch die Halle ständig am Grüßen und bezeichnet die Markthalle 9 als gewachsenen sozialen Ort, der ständig im Wandel ist.
Das sind in der Regel Leute, die einfach eine Leidenschaft für gutes Essen haben und für ein Essen, das einen Teil ihrer persönlichen Geschichte erzählt. Das sind keine professionellen Köche und Köchinnen, Leute, die sich einfach dafür begeistern.
Ein Erfolgskonzept, das inzwischen auch große Projektentwickler für sich entdeckt haben. In europäischen und US-amerikanischen Städten eröffnen sogenannte Food Halls oder Food Hubs, in denen sie Street Food als kommerzielles Gastroerlebnis zu etablieren suchen. Vor wenigen Wochen hat in Berlin der Manifesto Food Hub am Potsdamer Platz eröffnet. In der etwas in die Jahre gekommenen Mall Potsdamer Platz Arkaden bietet der Architekt und Gründer Martin Barry jetzt Essen wie in einem südamerikanischen oder fernöstlichen Streetfood-Market an, nur komfortabler und nicht so chaotisch, wie er sagt.
The concept of Manifesto really is to take the chaos of a kind of street market or night market that you might find in Bangkok or Taipei.
Die Herausforderung sei, dieses Chaos, das man vielleicht schon mal in Metropolen wie Bangkok oder Taipei erlebt hat, mit konventionellem Dining zu verbinden. Eine organisierte Imbisswelt auf gehobenem Niveau.
So we try to kind of organize the chaos of the marketplace or the night market. And put it into an environment which is a bit more comfortable.
Überall hinter den Tresen köchelt es. Hier Burger, da Sushi, dort syrische Küche oder Tacos, gegenüber die Weinbar. Dem Zufall ist nichts überlassen. Gegessen wird an langen Tafeln, gesessen auf Barhockern oder Polsterstühlen. Gewaltige Lüftungssysteme an der Decke sind freigelegt, die Betonstützen graffitiartig in pastelligen Beige-, Braun- und Rosé-Tönen besprayt. Eine nicht ganz schlüssige Mischung aus Industrial Look und fluffiger Wohlfühlatmosphäre wie bei Sarah Home. Und dann gibt's da noch eine reelle Treppe, auf der man nicht nur zu weiteren Ständen in die erste Etage hochgehen soll, sondern gerne auch mit seinem Snack bei Musik verweilen. So wie man es vielleicht auch schon mal auf der spanischen Treppe in Rom getan hat. Doch hier sitzt man nicht auf Stein, sondern Terrazzo-Imitat. Martin Barry spricht vom Herz des Food Hubs, vom Amphitheater. Schließlich lieben es die Leute doch zu beobachten.
An amphitheater for events. We have organized tons of cultural events, mostly music and film. And we have DJs, you know, live bands and some sporting events on the big screen. We often have hundreds of people sitting on the staircase watching a film or a discussion.
Manifesto ist die softe, durchkuratierte Variante wilder, unberechenbarer Urbanität. Ohne Straßen, aber dafür mit Kulturevents wie DJs, Live-Musik, Sportereignissen oder Filmen auf der Leinwand. Ein Treffpunkt für jedermann zu jeder Tageszeit, so stellt sich das auch Jens Hausmann vor, der für das Projekt For Frankfurt eine Food Hall konzipiert, die 2025 innerhalb eines Wohn- und Büroareals eröffnen soll.
Wir wollen auch die Schüler sehen, die zum Hausaufgaben machen, sich vielleicht auf dem Café dort treffen. Wir wollen dort Businessgespräche sehen, die morgens um 11 geführt werden oder nachmittags um 16 Uhr. Wir wollen um 18 Uhr Afterwork-Atmosphäre haben, wo es Wein und das Europapokal Spiel gibt auf dem Screen.
Womit wir uns schließlich maximal weit vom Straßenleben in Bangkok oder dem Kreuzberger Kiez wegbewegt hätten. Am Ende geht es natürlich um die Verweildauer und den Cashflow. Als Phänomen bleiben diese neuen gastronomischen Kunstwelten spannend. Man wird sehen, wie lange wirklich gutes Essen angeboten wird und wie schnell sich das Design überlebt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Bei den Filmfestspielen in Cannes ist eine Initiative ins Leben gerufen worden, die das Klimabewusstsein in der Kinobranche voranbringen will. Das Kollektiv nennt sich CUT, kurz für Cinéma Uni pour la Transition, also in etwa gemeinsam für den Wandel in der Kinobranche. Mehr als 400 Filmschaffende haben sich bereits angeschlossen, darunter die Schauspielerinnen Natalie Portman und Isabelle Adjani. Zur Begründung heißt es in einem Manifest, im Moment begnüge sich die Branche mit dem Nachdenken darüber, wie man die CO2-Emissionen reduzieren könne, ohne die künstlerischen Ambitionen allzu sehr zu beeinträchtigen. Die Situation erfordere aber mehr. Über den Film könne man dazu inspirieren, sich zu vereinigen und die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Der Künstler Ibrahim Mahamar wird Anfang Juli in Osnabrück ein Gebäude verhüllen, und zwar den einstigen Galeria-Kaufhof am zentralen Neumarkt. Das teilte die Osnabrücker Kunsthalle mit. Dass der in Ghana geborene Aktionskünstler zum Jubiläumsjahr 375 Jahre Westfälischer Frieden einen Beitrag leisten wird, ist schon länger bekannt. Nun wurde das seit 2020 leerstehende ehemalige Kaufhaus als Objekt gekürt. Mahamar werde es mit zusammengenähten, ausgedehnten Jutesäcken und einem ghanaischen Baumwollstoff verhängen, hieß es. Er wolle damit die historischen Handelsrouten zwischen Osnabrück und dem afrikanischen Kontinent nachzeichnen und auf die Auswirkungen des Welthandels auf seine Heimat hinweisen. Mahamar hat schon zahlreiche Gebäude verhüllt, darunter das Nationaltheater in der ghanaischen Hauptstadt Accra und die Kasseler Torwache für die Documenta 14. In New York wird am Abend das sogenannte Bügeleisengebäude versteigert. Das Flatiron Building in Manhattan war Ende März schon einmal angeboten worden und hatte damals für 190 Millionen US-Dollar einen Käufer gefunden. Der zahlte allerdings die Anzahlung von 10% nicht fristgerecht, weshalb das Gebäude nochmals auf den Markt kommt. Das Flatiron Building gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, auch durch zahlreiche Filme und Fernsehserien. Peter Mücke.
Die dreieckige Form des 1902 erbauten Flatiron Buildings erinnert in der Tat an ein gewaltiges altmodisches Dampfbügeleisen oder auch an einen Schiffsrumpf. Sie ist dem ungewöhnlichen Grundstück geschuldet. Durch den quer verlaufenden Broadway ergibt sich zwischen 22. und 23. Straße sowie Fifth Avenue ein extrem spitzwinkliger Grundriss. An der schmalsten Stelle ist das Gebäude gerade mal 2 Meter breit, aber 91 Meter hoch.
Der Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie bereits vor 6 Tagen im Alter von 87 Jahren in München. Haupt gründete und leitete die Experimentierbühne an der Bayerischen Staatsoper, den Marstall. Die Olympischen Spiele in München 1972 eröffnete er mit einer Licht- und Hologrammschau. 1978 realisierte er zusammen mit Karl Orff dessen mehrchöriges Orchesterwerk Entrata als Hörerlebnis mit Musik, Licht, Feuer und Wasser als sogenannte Klangwolke über der Münchner Innenstadt. Unter diesem Schlagwort realisierte er von da an Open-Air-Inszenierungen, die 1 Millionen-Publikum erreichten.
Hier ist der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Der Frischkäse ist im ersten Stock. Merkwürdiger, aber doch einprägsamer Titel des neuen Comicbandes von Yul Gordon. Auf den zweiten Blick wird dann klar, es geht um Träume. Und da verknüpfen sich die Dinge ja oft auf eine komische Art. Yul Gordon gehört zur deutschen Comic-Avantgarde. Bekannt sind Der Park oder auch das Zine Neigen Sie zum Weinen von ihr. Träume kommen öfter auch vor bei ihr. Jetzt also dieser Titel, für den sie 1,5 Jahre lang ihre Träume aufgezeichnet hat. Von April 21 bis Anfang 23. Jule Hoffmann, Kompressor-Kollegin und Reporterin, hat Der Frischkäse im ersten Stock für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, Jule, es handelt sich also um eine Art Traumtagebuch. Wie kann ich mir das bildlich vorstellen?
Genau, es sind meistens eigentlich wirklich sehr konkrete Handlungen, also wie Träume ja oft auch wirklich sein können. Es geht zwar vordergründig um Gefühle und Ängste, aber es sind ja also oft Situationen oder Ereignisse in Träumen, die das so konkret vermitteln. Und das ist ja bekanntlich, wie du schon gesagt hast, oft sehr lustig und sehr weird. Mhm. Und ich finde auch Comic dafür wirklich das allergeeignetste Medium, weil ein Traum ja auch oft wie so eine Bilderabfolge wirklich ist, die eigentlich schwer in Worte zu fassen ist. Und in einer Zeichnung sich ja auch gut so Szenen oder Situationen einfangen lassen oder irgendwie auch Stimmungen visualisiert werden können, auch auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und gleichzeitig sind die Träume hier auch oft sehr anschlussfähig. Also es gibt zum Beispiel so Stressträume, die Vorbereitung eines Vortrags, der nicht fertig werden will, oder der Stress, einen Flieger erwischen zu müssen. Oder eben auch der Titel, der Frischkäse ist im ersten Stock. Das ist ein Zitat aus einem Traum vom Einkaufen kurz vor Ladenschluss.
Also Träume sind ja oft ein bisschen durcheinander und keine klaren Geschichten. Aber hier gibt es solche Geschichten, ne?
Genau, es sind Geschichten, also klar, und so, das ist noch eine andere Frage. Ja. Aber also ich kann ja mal erzählen, zum Beispiel ein Traum geht so: Da guckt Yul Gordon in einem Livestream, aus irgendeinem Grund in einem Livestream, wie zwei Freunde von ihr sich eine Wohnung anschauen. Und im Laufe der Zeit stellt sie fest, dass es sich um ihre eigene Wohnung handelt, die da schon zur Besichtigung freigegeben wurde. Und der Vermieter ist dann so ein irrer Autofahrer, der darüber hinaus auch noch versucht hat, einem Fußgänger mit einem Spachtel den Fuß abzuhacken. Also das ist so eine Geschichte. Mhm. Ein anderer Traum handelt von einer E-Mail, in der steht: Hi Yul, glitsch, glitsch, glitsch nach Griechenland. Du bist wirklich nach Griechenland gefahren, unterirdisch. Und es stellt sich raus, sie hat einen Hund in ihrer Wohnung in einem Zwinger vergessen. Und Glitch macht es immer dann, wenn dieser Hund über den vollgeschissenen Boden tatzt. Also da geht es halt um ein schlimmes Schuldgefühl. Mhm. Noch dazu liest sie die E-Mail auf einem Geburtstag, wo sie als Einzige kein Geschenk mitgebracht hat. Eines meiner Highlights ist ein Traum vom 23. Dezember 2021, also kurz vor Weihnachten. Das ist so ein ganz kurzer Comic auf nur einer Doppelseite, wo zwei Leute vor einem großen Weihnachtsbaum stehen und eine sagt anerkennend in so riesigen, wunderschönen Buchstaben: Wow, Yul, du bist so krass, der Baum ist riesig. Und Yul läuft dann so mit roten Bäckchen vorbei und sagt also ganz geschmeichelt: Ja, hihi. Also das ist schon sehr lustig, wie selbstentlarvend so Träume sein können. Mhm. Und es macht generell Spaß, eben dieser Traumlogik zu folgen, wo man dann immer akzeptieren muss, dass eben absurde Ereignisse passieren, wenn zum Beispiel die Freundin M ihre Wohnungstür verloren hat und diese Tür aus irgendeinem Grund auf einem Containerschiff nach Brasilien unterwegs ist.
Also Sigmund Freud hätte da viel zu interpretieren gehabt. Diese Träume sind allesamt sorgfältig datiert. Und das in dem Comic. Warum eigentlich?
Ja, genau. Sie hat das wirklich in Form von so einem Tagebuch gemacht, dass sie immer morgens direkt nach dem Aufwachen das festgehalten hat. Also auch in der Zeit, wo man sich am besten erinnert. Aber ich habe mich auch gefragt, ob es das wirklich gebraucht hat oder ob nicht die Träume auch einfach so hätten Inspirationsquelle für so weirde Comic-Geschichten sein können. Also ohne den Ursprung der Idee zu verraten. Aber andererseits ist manches dann auch natürlich erst so richtig lustig, wenn man weiß, dass sie das wirklich geträumt hat. Also es gibt auch einen Comic, wo zum Beispiel Claudia Schiffer auf Helge Schneider trifft und ihn peinlicherweise gar nicht kennt. Und dann werden ihr so von anderen Leuten Videos von ihm auf dem Handy gezeigt und sie erkennt ihn immer noch nicht. Und da wird so dieses tiefe Gefühl der Peinlichkeit sehr gut erzählt. Das ist ja in Träumen eh so, dass bestimmte Gefühlszustände die eigentlichen Protagonisten sind. Ich konnte da auch an vielen Stellen anknüpfen. Also auch zum Beispiel der Traum, einen Beraterjob anzutreten, ohne eine Ahnung von irgendwas zu haben. Und dann geht irgendwas so richtig schief. Und es bleibt aber unklar, was. Also nur dieses Gefühl ist so sehr präsent. Oder ein Traum handelt auch hier von der Angst, schwanger zu sein. Da stellt sie fest, dass ihr Fuß irgendwie so heiß ist von unten. Und dann heißt es plötzlich: Das erste Lebenszeichen von meinem Kind. Ich bin schwanger. Das habe ich ja total vergessen. Und dann steht quer in großen gepinselten Buchstaben über die Seite: Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es ist viel zu spät zum Abtreiben. Also das ist schon dann sehr ausdrucksstark. Mhm. Und genau, das sind so tiefgehende Gefühle, es sind ja eigentlich so ganz existenzielle Ängste und Gefühle, die da nachts verarbeitet werden. Und ich würde sagen, durch die Datierung fragt man sich dann teilweise zum Beispiel, warum sie jetzt am 17. Juni, was da in ihrem Leben los war, dass sie träumt, dass ihre Hosen viel zu eng sind. Also ich würde sagen, das Datum dokumentiert so, dass das als Traum wirklich stattgefunden hat. Das ist wie so eine Einbettung wieder in die Realität.
Und sie hat eben auch als Comiczeichnerin selber gesagt, dass sie das an diesen Tagen eben geträumt hat. Ne? Das ist völlig klar. Ist es denn ja leicht zugänglich und damit auch unterhaltsam, also zum Beispiel auch zeichnerisch, oder wird es dann doch auch sperrig?
Ja, die Frage finde ich interessant, weil es gibt ja diese Erwartungshaltung an Comics, dass es unterhaltsam und leicht zugänglich sein soll. Hier würde ich sagen, gilt eigentlich, je kohärenter die Story ist, desto langweiliger wird es fast. Also ich finde eigentlich, die starken Momente sind so Irritationsmomente oder so weirde Momente, wo es, da bekommt es irgendwie eine andere Tiefe. Und Yul Gordon hat ja bei Anke Feuchtenberger studiert in Hamburg, die ich auch sehr bewundere und die ja so eine ganz bedeutende Vorreiterin im deutschen Comic ist, schon seit den 90er Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass das beigetragen hat zu so einer großen künstlerischen Freiheit im Umgang mit dem Medium bei Yul Gordon. Ihre Zeichnungen haben jetzt nicht ganz so dieses tief beunruhigende, stimmungsvolle, was man bei Feuchtenberger so findet, wo es auch oft eine Traumlogik gibt. Stilistisch erinnert mich Yul Gordon eigentlich mehr so an die Comics von Amelie von Wulfen. Das ist ja auch eine bekannte zeitgenössische Künstlerin, die Collagen macht, Malereien, Installationen, aber eben auch Comics gezeichnet hat, auch so punkig lässig hingekritzelte Comics, die auch eine große Komik haben. Bekannt sind zum Beispiel so Zeichnungen von Gemüse und Obst mit Gesichtern und Körperteilen, die man beim Oralverkehr oder beim Flaschendrehen spielen sieht. Und diese Zeichnungen haben so eine wirklich so die Tiefe von Kunst und gleichzeitig eine große Leichtigkeit und sind aber nie oberflächlich. Und genauso würde ich Huel Gordons Comics bezeichnen. Sie hat auch mal im Interview gesagt, warum, also auf die Frage, warum Träume, dass Träume eben ehrlich sind und dadurch die Comics gar nicht so viel wollen. Und das ist ja auch in diesem Hingekrakelten ihrer Zeichnungen so. Das hat natürlich die Wirkung, dass es total unprätentiös wirkt. Die Gesichter sind oft ja nur zwei große Punkte und ein Strichmund und trotzdem voller Ausdruck. Also wie zum Beispiel hier diese Person auf dem Cover, die auf dem Bett sitzt, ne? Die sieht ja maximal betroffen aus, als wäre sie gerade irgendwie aus einem schlimmen Traum aufgewacht. Das
können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, aber ja, im Grunde sehr, relativ reduziert. Ne? Aber so wie ich die Begeisterung jetzt bei dir raushöre, ist das große Kunst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein paar Mal kleinere Sachen von Huel Gordon gesehen auf Instagram und in Zines. Dieser Comic hat mich jetzt wirklich vollends überzeugt. Also der erzählt wirklich mit so viel Tiefe und Witz von der Absurdität des Lebens und Erlebens. Und ich finde eine große Stärke auch bei Huel Gordon die Texte. Das ist eigentlich, muss man sagen, fast finde ich selten in deutschen Comics. Also die Sprache ist so aus dem Leben gegriffen und damit oft total auf den Punkt. Ich habe wirklich sehr gelacht an vielen Stellen. Und ich finde auch die Buchgestaltung super schön gemacht. Das ist ganz in Blau-Weiß gehalten. Es gibt ein extra Lesezeichen so in Airbrush-Optik. Und das finde ich deshalb auch jetzt besonders erwähnenswert, weil Edition Moderne ja gerade in finanziellen Nöten steckt. Es gibt eine Crowdfunding-Kampagne und die sind genau wie Colorama, der andere beteiligte Verlag, sehr bekannt für die tolle und aufwendige Buchgestaltung.
Also, der Frischkäse ist im ersten Stock von Huel Gordon, eben erschienen bei Edition Moderne und Colorama, 256 Seiten, schön gemacht, wie wir gehört haben, kosten 25 Euro. Herzlichen Dank, Jule Hoffmann.
Gerne.
Und wer an dem besagten Crowdfunding sich beteiligen möchte, der gehe im Internet auf die Adresse love.editionmoderne.ch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Frederik.
Der Name Natascha Sada-Hagigian hat sich eingeprägt in der Kunstwelt, spätestens mit ihrer Arbeit für den Deutschen Pavillon in Venedig 2019. Da trat sie mit einem Felsbrocken aus Pappmaché auf dem Kopf auf. Jetzt sind einige zentrale Projekte dieser iranischen Künstlerin im Lehnbachhaus in München zu sehen, darunter Ankerzentrum, eine Installation rund um die Themen Migration und Leibeigenschaft und die Klangkomposition Tribute to Whistle. Da geht es um die Warnung vor drohenden Abschiebungen mittels Trillerpfeife. Durchaus politische Arbeiten also. Juli Metzdorf berichtet.
Trillerpfeifen erklingen aus Lautsprechern. Es sind Dutzende, aufgehängt an metallenen Gerüststangen, dazwischen die losen Kabel. Sechs Musikerinnen und Komponisten hat Natascha Sadr-Hagigian damit beauftragt, ein Stück rund um den Sound einer Trillerpfeife zu komponieren. Ein Signalinstrument, das überall auf der Welt ziemlich gleich klingt. Aber das, was man mit diesem Klang verbindet, kann sehr verschieden sein. Mal meint man, inmitten einer Gewerkschaftsdemo zu stehen, mal im Karneval von Rio. Dann wieder fühlt man sich seltsam unangenehm berührt und erinnert sich, je nach biografischem Hintergrund, an ungeliebte Sportstunden oder Morgenappelle im Pionierlager. Tribute to Whistle heißt die Arbeit, die in ähnlicher Form auch auf der Biennale in Venedig 2019 zu sehen war.
Die Trillerpfeife ist seit dem 19. Jahrhundert auch ein Instrument, das die Autoritäten benutzen. Es wurde eine Erbse in das Instrument eingegeben, um sozusagen eine höhere Signalwirkung durch das Oszillieren des Klangs zu erzeugen. Und die Polizei hat damals dieses Instrument dankbar aufgegriffen. Was aber interessant ist, ist, dass es ein Instrument ist, das selbst auch eine Migrationsgeschichte hat. Also es bleibt nicht in den Händen der Autoritäten, sondern wird genauso auch im Protest gegen sie benutzt.
Die Pfeife selbst ist unparteiisch, doch je nachdem, wer hineinbläst, verändern sich Bedeutung und Absicht komplett. Davon erzählt auch eine Textilarbeit, ein Banner, auf dem sich Vogelfedern und Fell zu einem Muster vermischen. In der Mitte prangt eine große, knallrote Trillerpfeife. Füchse der Abschiebung nennen die Asylsuchenden die Polizisten, die nachts kommen, um in ihrem Hühnerstall, wie sie ihre Unterkunft nennen, ein Huhn mitzunehmen. Sie wehren sich gegen die Abschiebungen, indem sie mit der Trillerpfeife der Solidarität Alarm schlagen. Ein anderes Bild der Ausstellung zeigt eine Reihe sitzender Polizisten neben dem Stichwort Ellwangen. Nach einer misslungenen Abschiebung hatte die Polizei 2018 eine Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg mit hunderten Beamten gestürmt. Die anschließende Pressekonferenz sprach für sich.
Wo gesagt wurde, die Geflüchteten dort sind außer Kontrolle, die sind gefährlich. Man kann da nur mit 500 Polizisten reingehen und das ist eine Gefahr für die Bevölkerung und so weiter. Und da wurde ein bestimmtes Narrativ hergestellt, das auch sehr viel Aufmerksamkeit bekam.
Auch die Geflüchteten gaben eine Pressekonferenz, um ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Fuchs und Huhn, beide nutzen die Trillerpfeife. Doch wohin kamen wohl mehr Journalisten?
Das sind auch alte Geschichten, ne? Also wie unsere Ohren konditioniert wurden, wem wir zuhören, wessen Stimme wichtig ist, wer hat die Autorität.
Es sind solche Parallelerzählungen, die Natascha Sadra Hagigian interessieren. Und immer wieder setzt sie dafür Sound ein, wie auch in Psst, Leopard 2A7+, im Foyer des Münchner Lehnbachhauses. Auf drei Lagen Europaletten ist eine Fläche aus Lego-Platten in grün, blau, grau gelegt. Die Ausmaße der Plattform entsprechen mit 3,5 auf 11 Metern denen des Kampfpanzers Leopard 2A7+, der wenige Kilometer entfernt von der Firma Krauss-Maffei-Wegmann in München produziert wird. Im Boden versteckte Buchsen laden dazu ein, sich einzustöpseln und die Migration einer Geschichte mitzuerleben.
Was passiert, wenn man einen Leoparden in eine Stadt tut?
Dieser Kampfpanzer Leopard 2A7+ ist speziell für Einsätze im urbanen Raum konzipiert. Es geht um die sogenannte Befriedung von Protesten und Aufständen im städtischen Raum. Und das ist eigentlich eine klangliche Studie genau dieser Frage, wie möchte man damit umgehen, dass der städtische Raum militarisiert wird und wie könnte man den entmilitarisieren.
Hagigian macht vor, wie es gehen kann. Ihr Psst, Leopard, ist nicht mehr Panzer, sondern Sitzgelegenheit, Ruhepol und Soundinstallation. Mit Hilfe des Klangers verändert sie den harten, metallischen, fürs Nicht-Nachgeben gebauten Körper, lässt ihn größer und kleiner werden, bedrohlich oder zahm. Natascha Sadra Hagigian versucht, Dinge anders zu sehen, sie neu wahrzunehmen. Ihre Arbeiten knüpfen an die Realität an, an Waffenexporte und Abschiebungen, an die deutsche Beteiligung am Sklavenhandel oder die prekäre Lage heutiger Migranten. Doch es geht ihr nicht um Dokumentation oder Information. Einseitige Erzählungen lehnt sie ab. Es geht um den Perspektivwechsel, um parallel existierende Narrative.
Natascha Sadra Hagigian, jetzt wo ich dich hören kann, tun meine Augen weh. Diese Ausstellung im Lehnbachhaus in München ist noch bis zum 8. Oktober zu sehen.